Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ist denn schon wieder eine neue Woche? Nein.
Nein. Unsere erste englische Woche. Der Fußball steht still, noch still, muss man dazu sagen. Aber wir haben uns aufgerafft und sind in unserer ersten englischen Woche. Wir keuchen ein bisschen, wir sind ein bisschen kurzatmig, aber wir können auch zweimal pro Woche. Wenn es sein muss, können wir auch zweimal pro Woche.
Ja gut, sicherlich. Also wenn ich wirklich etwas nicht kann, dann Franz Beckenbauer nachmachen. Also wir können aber links wie rechts, ne, oben wie unten. Wir müssen sagen, wir können jetzt einfach mal so eine eingeschobene Tanzeinlage hier darbieten. Und das wollen wir jetzt mal auf fußballerischer Art und Weise tun.
Sagt Vortänzer Fabian Wittke. Mein Name ist Michael Augustin und ihr hört Anstoß, euren neuen Lieblingspodcast. Und ja, wir rufen jetzt jemanden an, einen Fußballtrainer, der an einem Fußballmärchen mitgewirkt hat. Wir sind ja mitten in der Woche. In der Woche finden ja normalerweise Champions League-Spiele statt, Europa League-Spiele, aber eben auch DFB-Pokalspiele. Und er ist mit seinem Verein ins Pokal-Halbfinale eingezogen, aber konnte dieses Halbfinale Corona-bedingt noch nicht spielen. Er trainiert den Verein, für den früher Andi Brehme, Felix Magath und Venanti Fuhl gespielt haben. Und jetzt weiß natürlich jeder, wer gemeint ist. Wir rufen an bei
Bayer 04 Leverkusen. Nein, natürlich nicht. Wir rufen an beim Trainer des ersten FC Saarbrücken. Und zwar ist das
Lukas Kwasniok. Und dessen Nummer werden wir jetzt mal wählen. Er erwartet uns. Und hoffentlich geht er ran.
Ich habe hier wieder die Billigvorwahl für Saarbrücken ausgeschnitten. Guck mal, wir haben ein Amt.
Es tutet.
Schönen guten Tag, hallo.
Hier ist Michael Augustin vom Fußball-Podcast Anstoß und mein Partner und Kollege sitzt mir gegenüber, Fabian Wittke.
Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Passt es? Ich glaube schon, oder?
Ja, könnte ich aber tatsächlich in 5 Minuten zurückrufen.
Das machen wir gerne.
Ist das möglich?
Ja,
5 Minuten.
Dann müssen wir uns leider 5 Minuten noch unterhalten, aber das kriegen wir auch irgendwie hin.
Es tut mir leid, ja. Ich hoffe, ihr überlebt. Gell?
Das schaffen wir.
Sie rufen an oder wir rufen an?
Ja, ist mir egal. Also so gerade 5 nach 2, wenn Sie sich nochmal melden, dann passt das super.
Wir rufen an.
Ne? Rufen ja? Wir an.
Herzlichen okay. Dank, entschuldigen. Gut.
Kein Problem.
Kein Problem. Ja,
tschüss. Der muss noch seine Online-Poker-Partie zu Ende spielen.
Der muss noch zur Post.
Oder das Brot aus dem Ofen holen. Holt er möglicherweise sein Sauerteigbrot aus dem Ofen, so wie ich das mache?
Ich glaube, dass der gerade Trainingspläne schreibt.
Glaube ich auch.
Der hat nicht so viele Co-Trainer wie andere Bundesliga-Trainer.
Wollen wir das einfach mal jetzt impromäßig überbrücken? Über Saarbrücken.
Ja, machen wir.
Oder?
Wir können dann noch so eine Legendenelf des ersten FC Saarbrücken zusammenstellen.
Saarbrückentage gibt es übrigens auch.
Die gibt es auch. Nee, aber ich kann vielleicht, tatsächlich, ich habe...
Übrigens, die Legenden fand ich vorhin schon stark. Ja, hatte ich viele auch gar nicht mehr drauf. Finde ich gut. Hm? Sag mal, was wolltest du sagen?
Meine Familie mütterlicherseits kommt ja aus dem Saarland und Saarbrücken ist ja, wie du weißt, die Hauptstadt des Saarlandes. Und ich habe ein ganz persönliches Saarbrücken-Erlebnis, das eigentlich eine Heldengeschichte ist, das meinem Vater jetzt hier ganz groß gleich rausbringen wird. Denn normalerweise sind wir aus Niedersachsen, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Landkreis Stade an der Elbe, so 60 Kilometer von Hamburg entfernt, immer den weiten Weg ins Saarland mit dem Auto gefahren. Aber irgendwie gibt es noch so eine Kindheitserinnerung. Einmal mussten wir mit dem Zug fahren. Ich glaube, meine Mutter und ich sind damals mit dem Zug gefahren. Meine Schwester, war die auch schon auf der Welt? Ich weiß es gar nicht. Doch, die war auch schon auf der Welt. Und mein Vater ist irgendwie mit dem Auto gefahren, hat uns in den Zug gesetzt. Und dann ist das Lieblingskuscheltier meiner Schwester auf die Gleise gefahren.
Ah, nein.
Während der Zug schon da stand und die Leute schon ihre Koffer verstaut hatten. Und dann war das Geschrei groß, aber mein Vater, todesmutig wie er war, ist auf die Gleise geklettert, was man eigentlich ja nicht machen sollte, und hat das Kuscheltier gerettet und hat wahrscheinlich auch die Zugfahrt, die ja sehr lange dauert, von Saarbrücken dann nach Stade gerettet. Und das ist so mein Saarbrücken-Erlebnis. Und das Saarbrücken-Erlebnis, was ich mit dem ersten FC Saarbrücken verbinde, ist so eine Art Zweitlieblingsverein, den man ja, als Kind hat man ja einen Lieblingsverein, bei mir war es der HSV, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, mein Lieblingsverein ist mittlerweile aus unterschiedlichen Gründen der FC St. Pauli, aber der erste FC Saarbrücken war so mein Zweitlieblingsverein, weil es eben der Verein aus dem Saarland war, aus meiner zweiten Heimat. Und deswegen habe ich die Spiele des 1. FC Saarbrücken immer verfolgt und eben auch die Saison 92-93, als der FCS zum letzten Mal in der Bundesliga gespielt hat, mit Eric Wynalda beispielsweise. Mhm. Großartiger Torjäger, ist damals zum VfL Bochum gewechselt. Habe ich jetzt genug überbrückt oder müssen wir noch mehr überbrücken?
Ja, 5 Minuten glaube ich jetzt noch offiziell. Das sind ja immer die akademischen 5 Minuten. Und vor allen Dingen, kennst du denn die Leute, wenn man sagt, ich brauche noch 5 Minuten, die nach 5 Minuten sagen, und jetzt? Weißt du, dann vielleicht lassen wir eben auch noch. Aber ich fand das total, total spannend. Ja, der 1. FC Saarbrücken. Ich habe so eine ähnliche Geschichte, so eine ähnliche 1. FC Saarbrücken-Geschichte. Und zwar habe ich ich glaube, sehr viele Kinder haben ein quietschrotes Auto, ein Bobbycar.
Und das hatte ich Ferrari.
genau. In Hamburg, im schicken Nobelstadtteil in Hamburg, haben die Kinder natürlich auch einen Ferrari.
Oder einen Porsche Cayenne.
Oder diese in Rot. G-Klasse, ne? Diesen Jägerwagen, so aufgetunt und richtig schick.
Auch sehr schön, das Auto.
Ich hatte früher ein Bobbycar, ein rotes Bobbycar. Das habe ich von meiner großen Schwester geerbt und dann an meine kleine Schwester weitergegeben. Und dieses Bobbycar, wir haben früher hin und wieder, mal meine Eltern gesegelt sind, haben wir so Urlaub auf dem Segelboot gemacht. Wir sind dann tatsächlich irgendwie in Eckernförde oder so aufs Boot gegangen oder in Schleswig an der Schlei und dann sind wir nach Dänemark gesegelt. Die Kinder alle so mit Ölzeug und so. Und dann bin ich mal mit dem Bobbycar über den Steg gefahren und die Lenkung hakte ein und ich drohte nun mit voller Fahrt runterzufallen, vom Steg ins Wasser. Und im allerletzten Moment warf ich mich, wie bei hier Kripo Autobahn, Sebir Gerkan, Kripo Autobahn, warf ich mich noch rückwärts vom Bobbycar runter und das Bobbycar fiel ins Wasser und ich war auf der einen Seite natürlich heilfroh. Was machen Kinder, wenn sie heilfroh sind? Sie fangen erstmal an zu heulen vor Erleichterung.
Natürlich.
Was man an Kindern klar machen kann, wenn sie fröhlich sind, weinen sie. Wenn sie Hunger haben, weinen sie. Wenn sie erleichtert sind, weinen sie. Und wenn sie gerade dem Klippentod von der Schippe gesprungen sind, weinen sie auch. Das habe ich in diesem Fall gemacht. Nun drohte...
Der erste Stunt deines Lebens.
Dann drohte, aber komischerweise, dieses Plastik-Bobbycar drohte jetzt im Meer zu versinken, beziehungsweise im Hafen. Und weil auch damals mein Vater natürlich schon gesagt hat, wir wollen nicht unnötig das Meer mit Plastik verseuchen und ich hatte natürlich Angst um mein Spielzeug, hatte er am langen Bootshaken, den wir auf dem Schiff hatten, hatte er dann genau so einen großen Haken dran und hat mit dem langen Bootshaken dieses Bobbycar vom Ertrinken gerettet.
Auch eine Heldengeschichte. Auch, ne? Unsere Väter sind Superhelden.
Ja.
Und jetzt mit Blick auf die Uhr, wir sollten ja um 5 nach wieder anrufen. Wir können ja schon mal so ein bisschen die Sensationsgeschichte des 1. FC Saarbrücken in dieser Pokalsaison skizzieren.
Beim Radio wird man sagen Ramp Talk. Stellt euch die Musik, die gesangslose Rampe des Songs R.E.M. Losing My Religion vor und darauf reden wir jetzt und gleich klingelt das Telefon in Saarbrücken.
Wir spulen zurück in den Sommer 2019. Das war Juli, glaube ich, erste DFB-Pokal, Hauptrunde.
Ja.
Da hat der 1. FC Saarbrücken gegen Jahn Regensburg 3-2 gewonnen. Das war schon eine Überraschung, weil Regensburg Zweitligist. Dann ging es weiter. In der zweiten Runde hat Saarbrücken gegen den 1. FC Köln 3-2 gewonnen. Das ging dann schon in Richtung Sensation. Dann nähern wir uns dem Achtelfinale des DFB-Pokals. Der 1. FC Saarbrücken hat den Karlsruher SC ausgeschaltet mit 5-3 im Elfmeterschießen. Und dann gab es das Viertelfinale und da gab es wieder einen Sieg der Saarländer im Elfmeterschießen und zwar mit 7-6 im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf. Pokalheld damals Daniel Batz, der Torhüter des FCS. Batz hat im gesamten Spiel 5 Elfmeter gehalten, also im Elfmeterschießen und in der regulären Spielzeit. Eine herausragende Leistung, nicht nur von ihm, sondern der ganzen Saarbrücker Mannschaft.
Also wir Wahnsinn. Haben gelernt, damals ein Dutzend sind 12, halbes Dutzend 6, ein Batzen sind 5.
Richtig, ein Batzen sind 5. Und am 22. April sollte ja eigentlich das Halbfinale gegen Bayer Leverkusen stattfinden. Ist nichts draus geworden, wir wissen alle warum. Und jetzt wartet der 1. FC Saarbrücken, glaube ich, wie alle anderen, die es mit Fußball zu tun haben, ja, auf ein Signal der Politik. Wann geht's weiter? Wie geht's weiter? In der Regionalliga Südwest steht natürlich auch momentan der ganze Spielbetrieb still. Da ist Saarbrücken nach 23 von 34 Spieltagen Tabellenführer, würde also Stand jetzt in die dritte Liga aufsteigen, hat 6 Punkte Vorsprung vor dem SV Elversberg. Und jetzt rufen wir nochmal bei Lukas Kwasniok an, oder?
Machen wir.
Oder hast du noch was?
Nee, ich bin soweit. Ich muss nur ganz kurz, weil ich mein Handy gerade eben noch laden musste. Auch wir sind nur Menschen mit ganz gewöhnlichen Problemen. Muss ich noch einmal kurz die richtige Seite aufschlagen. Aber das kann ich ja in der Zeit machen, während... Warte mal, ich fahre hier den Hahn nochmal hoch, den Regler.
Ja, und ich rufe nochmal an. Mal sehen, noch mal an, was wir jetzt machen. Wir haben ein Amt, es klingelt und jetzt sind wir mal gespannt, ob...
So, jetzt aber.
Ja, wir sind es nochmal. Fabian Wittke und Michael Augustin. Hallo, nach... Ja, wohin? Nach Saarbrücken oder wo halten Sie sich gerade auf?
Heute aktuell in Muggensturm, in meiner Heimat. Das ist in der Nähe von Karlsruhe.
In Muggensturm, genau.
So ist es. Da, wer kennt es nicht?
Ja, wir kennen es jetzt alle, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und da ist ja die Frage, die auf der Hand liegt, eigentlich die, was ist los in Ihrer Garage? Wie geht's Ihrer Garage? Kommen Sie voran. Ich habe gelesen, dass Sie aus Ihrer Garage während der Corona-Zeit einen Hobbyraum mit Tischtennisplatte und Dartscheibe basteln.
Tatsächlich, die ist fertig, die verstaubt fast schon wieder, weil ich mich hier überwiegend jetzt wieder in Saarbrücken aufhalte und am Trainingsgeschehen teilnehme. Aber ich habe sie jetzt gestern wieder ein wenig entstaubt. Da wird leider zu wenig genutzt. Dafür bin ich, wie gesagt, zu selten da.
Aber daran erkennt man ja auch, dass wir mit einem Regionalliga-Trainer reden. Normalerweise würden wir einen Kollegen aus der ersten Liga fragen, wie viele Autos passen in die Garage? Und bei Ihnen fragen wir, ja, wie sieht es mit der Tischtennisplatte und der Dartscheibe aus? Aber ich glaube, da passt auch noch mehr rein als diese beiden Dinge, oder?
Zwei Menschen, aber dann wird es tatsächlich auch schon eng. Also die Größe ist überschaubar und ja, trotzdem... sehr, wie soll ich sagen, spaßig, kann gut Musik anmachen und dann einfach eine gute Zeit darin erleben sozusagen.
Da muss man momentan ja auch als Zeitungsjournalist sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, Lukas Kwasniok ist in der Corona-Krise auf 180, dann ist ja eigentlich nur die Dartscheibe gemeint und gar nicht irgendwie die aktuelle Situation, oder?
Also mein Talent lässt den 180er Deal einfach noch nicht zu. 140 war bisher das Maximale, was ich geschafft habe, aber ich arbeite dran.
Ich hätte ja gedacht, dass Sie noch einen Boxsack aufgehängt haben in der Garage, um so den Frust rauszulassen. Sie müssen doch eigentlich enorm frustriert sein, haben mit dem 1. FC Saarbrücken, mit dem Tabellenführer der Regionalliga Südwest, sensationell das Pokal-Halbfinale erreicht, aber jetzt können Sie nicht spielen, weil Corona alles lahmlegt. Wie frustriert sind Sie jetzt überhaupt noch?
Um ehrlich zu sein, gar nicht. Um ehrlich zu sein, nicht. Wir können es ja zum einen nicht ändern. Punkt 1 und Punkt 2, das Spiel wird gespielt werden. Da bin ich überzeugt von. Irgendwann, wenn die erste Liga demnächst beginnen wird, wird auch das Pokalhalbfinale angesetzt werden und gespielt werden. Und wir freuen uns drauf, auch wenn es natürlich ohne Fans dann etwas skurril sein wird. Aber wir würden es auch in Kauf nehmen, dieses Spiel ohne Fans sozusagen zu gewinnen. Also wenn es sein muss, machen wir das so.
Okay, da spricht also jemand, der insgeheim schon das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion und wo auch immer gebucht hat.
Ach ja, ich meine, eins ist klar, in einem Spiel ist tatsächlich alles möglich. Das haben die vergangenen Spiele ja auch schon alle gezeigt. Und die Saison ist ja jetzt mit dieser Krise, mit dieser Corona-Krise so verrückt, dass es natürlich auch irgendwie ein verrücktes Ende verdient hätte, diese Saison, dieses Jahr. Und ich glaube, verrückter geht's nicht, wie wenn halt ein Viertligist tatsächlich im Finale in Berlin ohne Zuschauer spielen dürfte. Das wäre doch eine charmante Geschichte.
Ja, und die
ich wäre dafür.
Ja, unsere Sympathien haben Sie, das wissen Sie doch, sonst würden wir ja nicht mit Ihnen sprechen in diesem Podcast. Aber wie sieht denn eine Pokalfeier aus, wenn keiner da ist und wenn man sich auch nicht so richtig freuen darf? Haben Sie darüber schon mal mit Ihrem Spielerrat vielleicht gesprochen?
Ach, die Fußballer sind ja dann, was die Feierlichkeiten angeht, schon auch sehr, sehr kreativ. Und ich kann Ihnen erst dann danach berichten, was Sie sich einfallen lassen. Zuerst müssten wir natürlich auch den nicht ganz so einfachen Gegner Leverkusen ja, auch noch schlagen. Das ist halt das Problem dabei. Ne?
Welche Schlagzeile wäre Ihnen denn lieber? Der 1. FC Saarbrücken schlägt Bayern München oder Eintracht Frankfurt? Im Finale.
Eintracht Frankfurt, weil das andere unmöglich ist.
Wirklich?
Diese Schlagzeile würde es einfach nicht geben. Das so realistisch muss man sein. Aber ich glaube, auch die Frankfurter könnte man irgendwie vielleicht tatsächlich noch ärgern. Die Bayern ausgeschlossen.
Wir können uns ja mal Stück für Stück zur dann ultimativen Sensation vorarbeiten. Also Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen ist seit Anfang April im Training. Sie sind mit Ihrer Mannschaft 3 Wochen später eingestiegen. Wie kann man diesen Nachteil kompensieren? Es gibt ja ohnehin einen Nachteil, so ehrlich müssen wir sein. Es gibt einen qualitativen Nachteil, aber da kommt ja noch ein Nachteil hinzu. Wie könnte man den wettmachen?
Also, es sind ganz viele Nachteile. Tatsächlich der qualitative Unterschied, dann der Trainingsbetrieb, keine Zuschauer. Das ist für uns als kleiner Verein natürlich dann definitiv nochmal ein zusätzlicher Nachteil. Die Leverkusener werden höchstwahrscheinlich auch schon 1, 2, 3 Bundesligaspiele in den Knochen haben. Wir kommen sozusagen aus der Corona-Pause und sollen dann Leverkusen ein Bein stellen. Fast unmöglich, aber die Dänen kamen, glaube ich, auch direkt aus dem Urlaub im Jahr
92.
Ist schon ein bisschen länger her, aber deswegen wird es ja vielleicht auch Zeit für eine ähnliche Sensation.
Und sind
dass man mehr oder weniger aus dem Urlaub ins Finale. Das wär eine Headline.
Ja. Vorbild Dänemark, ja. Dänemark, Europameister von 1992. Die Geisterspiele haben Sie schon angesprochen. Wären die ein größerer Nachteil für den Favoriten oder für den Außenseiter?
Wenn wir tatsächlich in Völklingen spielen, dann ist es, glaube ich, nochmal ein zusätzlicher Nachteil tatsächlich, dass wir die Fans in diesem doch sehr ungewöhnlichen Stadion für die Profis nicht auf unserer Seite haben. Das wird so sein. Aber es ist ja abschließend auch noch nicht klar, ob wir überhaupt in Völklingen spielen können und dürfen. Dementsprechend machen wir uns noch nicht ganz so viel Gedanken jetzt über die Rahmenbedingungen, sondern gucken, dass wir morgen wieder ein kreatives Training anbieten können, ohne Zweikampfschulung und Spielformen.
Völkling, müssen wir kurz dazu sagen, ist auch im Saarland, ist ihr Ausweichspielort, weil das Stadion in Saarbrücken gerade für die Europapokalspiele hergerichtet wird, richtig?
Das wollte ich auch gerade fragen. Ich meine, wir müssen ja auch realistisch bleiben. Wenn man den DFB-Pokal gewinnt, dann muss ja auch irgendwo der Europapokalfußball gespielt werden. Ist es in Saarbrücken so?
Wir hoffen, dass das Stadion tatsächlich auch demnächst fertig wird. Es gibt da schon einige Verzögerungen, aber Mitte, Ende November, schätze ich mal, wird es vielleicht auch mal eröffnet werden. Insofern müsste der Europapokal dann noch etwas auf uns warten. Aber auch dafür wird es wahrscheinlich eine kreative Lösung geben, falls es so kommen sollte.
Ihr Präsident, so haben wir jetzt gerade gelesen, Hartmut Ostermann hat gesagt, dass er es für sinnvoll halte, die Regionalliga-Saison hingegen abzubrechen. Ist das tatsächlich auch etwas, was den ersten FC Saarbrücken schon auch beträchtlich einengt, also auch finanziell, dass jetzt ohne Zuschauer weitergespielt werden müsste? Also, ja?
Ich kann das natürlich nicht genau einschätzen aus wirtschaftlicher Sicht, weil ich mich jetzt nicht jeden Tag mit unseren Finanzministern des Vereins sozusagen unterhalte, aber das liegt auf der Hand, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, schon in einer relativ komfortablen Situation, dank Herrn Ostermann, aber eben auch dank der Pokaleinnahmen, dass wir, glaube ich, als einer von ganz, ganz wenigen Vereinen keine Kurzarbeit anmelden mussten. Das ist schon, glaube ich, sehr außergewöhnlich als Regionalligist. Und ich glaube, dass wir wirtschaftlich dank wirklich guter Arbeit auch von Markus Mann, Dieter Ferner und Herrn Ostermann, ich sage jetzt mal, gut durch die Krise kommen werden und vielleicht auch einen kleinen Vorteil sozusagen aus dieser Krise schöpfen können. Vielleicht wird der eine oder andere Spieler sagen, oh, da gibt's Geld auch im Zuge einer Krise, nicht wie vielleicht bei dem einen oder anderen Verein.
Ja. Die Zahlen sind ja kein Geheimnis. Sie haben bummelig 5,4 Millionen Euro durch die Erfolge im DFB-Pokal eingenommen. Gibt es eigentlich beim ersten FC Saarbrücken eine Pokalsiegerprämie mittlerweile?
Es wird von Runde zu Runde sozusagen neu verhandelt. Und das ist mindestens genauso anstrengend wie das Spiel dann selbst. Für alle Seiten, die Verhandlung, genau. Ist ja klar, der Verein bekommt viel Geld, will natürlich auch die Strukturen dann verbessern, wieder reinvestieren, Schulden begleichen und so weiter. Und die Spieler wollen natürlich auch einen beträchtlichen Teil davon haben, weil sie sagen, hey, das haben wir ja uns erarbeitet und dementsprechend, wie es überall so ist, wird eben auch da verhandelt und die Interessen werden dann ausgetauscht. Aber bisher haben wir ja immer eine ordentliche Lösung gefunden und ich gehe davon aus, dass das auch im Falle eines Halbfinalsieges der Fall sein wird.
Es könnte also für Ihren Vorstand eine richtig teure Saison werden. Als Tabellenführer der Regionalliga Südwest mit 6 Punkten Vorsprung vor dem SV Elversberg sind Sie auf dem Weg in die dritte Liga. Eine Aufstiegsprämie würde es dann möglicherweise auch geben und eben halt eine Pokalprämie. Haben Sie denn auch gut verhandelt? Sie haben die Saison ja nicht als Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken begonnen oder nur Ihre Spieler?
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. De facto war es so, dass wir im Winter natürlich dann verhandelt haben und die Mannschaft bereits im Achtelfinale war. Und weil es da gegen meinen Ex-Verein in KSC ging und die zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht so einen Lauf hatten, habe ich tatsächlich in weiser Voraussicht schon mal aber auch die Prämie im Falle eines Sieges im Viertelfinale ausverhandelt gehabt. Da war ich tatsächlich den Spielern, glaube ich, einen Schritt voraus.
Clever.
Was sind Sie denn für ein Trainertyp für all die, die Sie vielleicht noch nicht kennen? Wenn Sie jetzt in die Geschäftsstelle kommen und sich vorstellen, was sagen Sie, was sind Sie für ein Trainertyp? Sind Sie der Typ Laptop-Trainer? Sind Sie der Kumpeltyp? Sie wirken sehr locker. Sind Sie zu Ihren Spielern auch so? Sind Sie mehr so der Louis van Gaal, eher so autoritär? Wie würden Sie sich beschreiben? Oder denn doch so der Thomas Tuchel, der zu Hause am iPad schon die ganzen Tag irgendwie irgendwelche Spielanalysen vorbereitet und nachbereitet und ja und vor allen Dingen vorbereitet?
Naja, der Klassiker ist ja dann immer, dass jeder sagt, du brauchst alle Kompetenzen, Fachkompetenz, Sozialkompetenz und so weiter. Ich würde einfach sagen, ich versuche zu allen so zu sein, wie ich bin. Damit meine ich, ich glaube, nichts ist ansteckender als eine gute Laune. Und wir haben einen absoluten Traumjob als Trainer und als Spieler. Und deswegen soll einfach die Zeit, die wir gemeinsam am Tag erleben dürfen, die schönste Zeit am Tag sein. Das ist tatsächlich so mein Credo, mit dem versuche ich einfach vorneweg zu marschieren, einen relativ engen Draht zu den Spielern zu halten und deswegen macht mir auch diese Corona-Krise schon auch zu schaffen, weil die persönliche Nähe, einen Spieler mal in den Arm zu nehmen, dann auch wirklich anzufassen sozusagen, ne? Durch den Handschlag auch zu spüren, wie sich der Spieler einfach fühlt, ihm in die Augen dann zu schauen und einfach ein Gefühl für ihn zu entwickeln. Das entfällt natürlich. Insofern beeinträchtigt das meine Arbeit schon auch, meine Art im Umgang mit dem Menschen.
Woher kommt das bei Ihnen? Wer hat Sie da inspiriert? Sind das sportliche Persönlichkeiten oder möglicherweise ist das auch familiär bedingt bei Ihnen? Woher haben Sie das?
Kann ich tatsächlich nicht beantworten. Das ist jetzt die erste Frage, die ich nicht konkret beantworten kann.
Irgendwann
hat sich das tatsächlich so herauskristallisiert, dass ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich sehe jetzt keinen Bedarf, etwas zu ändern, außer, durch die Krise halt.
Sie haben gerade eben die Coronavirus-Krise auch schon so ein bisschen angesprochen, die ungünstigen Situationen, dass man diese Nähe nicht mehr haben kann. Dazu gehört natürlich auch das Maskentragen aktuell. Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Maske irgendwo vergessen, dass Sie nochmal wieder hin und zurückfahren mussten?
Um ehrlich zu sein, gar nicht. Hängt einfach damit zusammen, ich fahre keine Straßenbahn und ich war noch nie einkaufen seitdem. Ich habe das Glück, tatsächlich im Hotel wohnen zu dürfen. Das ist glaube ich, das einzige Hotel, welches im Saarland offen hat und da ist keine Maskenpflicht.
Da wohnen Sie ganz alleine?
Nicht ganz, es gibt ein paar Grenz. Schutzpolizisten, ungefähr 20 Stück, die kommen dann immer schwer bewaffnet dort angelaufen. Also ist manchmal ein mulmiges Gefühl.
Sie sind also
aber
der,
Sie sind sicher, muss man auch sagen, wiederum.
Ich hoffe doch.
Der am besten beschützte Trainer im deutschen Fußball, kann man sagen, glaube ich, ne?
Ja, gemeinsam mit meinem Co-Trainer, der dort auch noch verweilt und der ein oder andere Geschäftsmann hat sich auch verirrt.
Also könnte man sagen, selten war der Trainerjob so sicher wie bei Ihnen, oder?
Ja, eine schöne Metapher.
Zu den Masken, die Frage rührt auch daher, ich habe in der vergangenen Podcast-Folge erzählt, dass ich neulich beim Tanken festgestellt habe, ich habe keine Maske dabei und mir sind verschiedene Fluchtszenarien durch den Kopf gegangen. Ich habe dann doch bezahlt, bin natürlich schief angeguckt worden und vom Kassenwart auch angeblafft worden und habe dann mein Pullover schnell über das Gesicht gezogen. Ich habe mich in der letzten Zeit selten so geschämt wie am vergangenen Dienstag. Da ist mir dieser Tank-Fauxpas passiert. Deswegen kurzer Hintergrund zu dieser Frage.
Ja, also vielen Dank auch für den Hinweis. Tatsächlich neigt sich langsam der Tankanzeiger dem Ende entgegen. Also es könnte sein, dass mir das Gleiche widerfahren könnte.
Haben Sie immer eine Maske im Handschuhfach? Das kann ich Ihnen nur mit als Tipp auf den Weg geben.
Ja, ich versuche daran zu denken, wenn ich nachher nach Saarbrücken fahre.
Was wir uns auch gefragt haben, wir haben ja gerade eben schon nachgehakt, was Sie für ein Typ sind. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihr Handy, wenn Sie mögen. Welchen Emoji verwenden Sie am häufigsten? Ist es tatsächlich der Lach-Smiley? Zum Beispiel bei mir, kann ich verraten.
Ja, eher, ja, schon auch. Aber so der Klassiker Daumen hoch, einfach um die eigene Aussage schon wieder so zu untermauern nach dem Motto, die ist schon richtig, dass kein Widerwort kommt.
Kann ich bestätigen, wir waren ja auch per WhatsApp in Kontakt, bevor wir uns hier zum Interview verabredet haben. Da war ein gehobener Daumen auch dabei. Ja, das stimmt, ja. Kann ich bestätigen, das ist der Beweis. Ja. Herr Kwasniok, wenn Sie sich einen Erstligisten aussuchen dürften, als erfolgreicher Pokaltrainer hat man ja vielleicht auch persönliche Ambitionen, die Saarbrücker Fans und auch die Vorgesetzten sollen jetzt mal weghören. Welchen Verein würden Sie nehmen?
SC Freiburg.
Das kam aber wie aus der Pistole geschossen.
Ja, weil sie einfach vorbildliche Arbeit seit Jahren leisten, so ein bisschen auch, glaube ich, naja, meiner persönlichen Mentalität entsprechend, also wie so ein Außenseiter ein wenig auf dieser Landkarte. Die haben ja an sich in der ersten Bundesliga gar nichts verloren gefühlt. Ne? Da gehören ja größere Vereine vermeintlich hin, wie Hamburg oder wie auch immer. Aber sie schaffen es immer wieder mit ihrer unaufgeregten, aber auch positiven Art und Weise einfach sich da zu behaupten, abzusteigen, wieder aufzusteigen. Und nachhaltig und wirtschaftlich gut zu arbeiten. Also muss man schon auch sagen, das ist schon ein Verein, wo ich glaube, da würde nicht nur ich gerne hin, sondern einige Kollegen. Insofern, SC Freiburg, hinzu kommt noch die räumliche Nähe. Also Muggensturm ist etwas südlich von Karlsruhe, das ist eine gute Stunde von Freiburg entfernt. Insofern, wer weiß, was eines Tages kommt.
Das klingt ja so, als hätten die schon mal angeklopft und hätten sie gefragt, wenn Christian Streich demnächst mal nicht mehr will. Bei dem weiß man ja auch nie so genau, wie lange sein Vertrag noch gültig ist.
Da muss ich Sie leider Gottes ganz klar enttäuschen.
Schade.
Auf diese verrückte Idee ist noch niemand gekommen im Breisgau, bei mir anzurufen und Kontakt aufzunehmen.
Aber Sie, das klingt schon so ein bisschen so, als hätten Sie notfalls den Lebenslauf in der Schublade liegen, den Sie theoretisch, früher hätte man gesagt, mal rüber gefaxt hätten oder den Sie rüber faxen könnten. Mittlerweile wird man wahrscheinlich eine E-Mail einfach auf den Weg schicken oder die in eine WhatsApp als Anhang packen. Also Sie hätten den Lebenslauf vorbereitet.
Ach ja, ich versuche dann weniger durch den Lebenslauf, sondern eher mit meiner Art und Weise persönlich dann zu punkten. Aber falls es vonnöten sein sollte, dass die Kollegen in Freiburg dann noch einen Lebenslauf benötigen, dann würde ich ihn tatsächlich innerhalb kürzester Zeit erstellen. Aber ich glaube, heutzutage findet man ja irgendwie in der Welt von Google alle Informationen über die Vergangenheit eines Menschen.
Wir wollen gleich auch schon langsam in Richtung Ende des Gesprächs kommen. Wir haben, glaube ich, ganz große Freude dran gehabt. Ich kann das für uns beide auf jeden Fall schon mal sagen. Und die Podcast-Hörer bin ich auch ziemlich überzeugt davon. Sie haben gerade eben oder eingangs auch gesagt, wenn Sie Musik bei sich im Partykeller aufdrehen, was ist das? Geht das denn eher
in der Garage?
In der Garage. Geht das denn Richtung, Richtung AC/DC oder läuft da dann Andrea Berg?
Ja, tatsächlich bin ich musikalisch weder begabt, noch habe ich eine spezielle Richtung, die ich unbedingt höre. Es ist wirklich so der Klassiker. Ich höre teilweise polnische Lieder, dann 80ern wieder Rap und Hip-Hop. Da bin ich einfach zu wenig auch bewandert und zu wenig spezialisiert. Insofern, ich lasse mich immer wieder neu überraschen und berieseln.
Vielleicht ja demnächst der Klassiker We Are The Champions von Queen. Wir würden es Ihnen wünschen auf jeden Fall.
Herzlichen Dank. Ich uns auch.
Herr Kwasniok, das war ganz toll, mit Ihnen geredet zu haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit und bleiben Sie erfolgreich, am besten im DFB-Pokal auch.
Tausend Dank für die Zeit und für das coole Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und allen Zuhörern natürlich auch viel Gesundheit und keep on fighting.
Ja, keep on fighting. We are the champions. Das war Lukas Kwasniok.
Und möglicherweise gibt es dann auch noch Anstoß demnächst bei Ihnen in der Partygarage bei Spotify. Können Sie gerne streamen, wenn Sie mögen.
Jawohl. So wird es gemacht.
Dankeschön, schönen Tag noch.
Auf Wiederhören, bis bald.
Ebenso, herzlichen Dank.
Tschüss. Ich wollte ihn eigentlich noch nach dem Rathausbalkon in Saarbrücken fragen, aber der wäre wahrscheinlich dann auch gesperrt im Falle eines DFB-Pokalsieges. Ne?
Mit Flatterband.
Ja, gut, sympathischer Typ, ne?
Total,
Lukas
ja.
Kwasniok, der künftige, nein, das sagen wir nicht.
Der künftige Trainer des SC
Der Erfolgstrainer des 1. FC Saarbrücken. So viel können wir an dieser Stelle mit Fug und Recht festhalten. Erinnerst du dich an die vergangene Folge?
Ja.
Ich habe noch zwei Umschläge hier rumliegen.
Stimmt.
Der eine überrascht den anderen.
Die habe ich übrigens auch noch hier.
Ja, und du hattest ja einen Umschlag geöffnet. Da ging es darum,
Christian Seifert.
Die Person Christian Seifert, den DFL-Geschäftsführer, den Krisenmanager des deutschen Fußballs, etwas genauer kennenzulernen. Heute darfst du die anderen beiden Umschläge auch noch öffnen und die Aufgaben erfüllen, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier in unserer Sonderfolge dieses Podcasts. Mach den mal auf und dann wartet da eine kleine Aufgabe auf dich, die wir bestimmt gemeinsam irgendwie gelöst bekommen.
Also weißer Umschlag mit...
Mit einem weißen Zettel.
Alter Ottowitz, ostfriesische Nationalfarbe, Flagge, weißer Adler auf weißem Grund. So, Stadien.
Stadien, genau, muss ich einleiten. Du hast mir ja verraten, dass du ein großer Fan des Podcasts Fest und Flauschig bist mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Kommen die jetzt vorbei?
Die klingeln gleich. Eben hat der DHL-Paketbote schon geklingelt, gleich kommen die.
Nein,
die kommen ja immer sonntags. Wir müssen jetzt keine Werbung für den erfolgreichsten Podcast machen, aber ich höre den mittlerweile auch, muss ich sagen. Und ich habe neulich gehört, das war glaube ich am vorletzten Sonntag in der vorletzten Folge, da haben sie, um sich so ein bisschen Mut in der Corona-Krise zuzusprechen, gesagt, nennt doch mal 5 Orte auf dieser Welt, an denen du gerne wärst. Und da wir ja ein Fußball-Podcast sind, möchte ich von dir jetzt, dass du 5 Fußballstadien nennst, in die du gerne mal wieder gehen würdest, natürlich mit Zuschauern unter normalen Voraussetzungen und am besten lieferst du noch eine Begründung mit. Wir können es auch gerne immer so im Wechsel machen.
Okay, machst du mit?
Ich mache mit, ja.
Das finde ich schön.
Deine
das ist
5
schön.
Stadien, ich weiß, du konntest dich jetzt nicht vorbereiten.
Mach
ich habe mich logischerweise schon ein bisschen damit mental auseinandergesetzt, aber welche 5 Stadien würdest du gerne wieder besuchen, wenn alles normal wäre?
Ich würde ganz gerne mal wieder... Ach komm, ich fange mal ganz klassisch an. Da, wo ich auch zum ersten Mal im Stadion war, zumindest so auf regionaler Basis. Ich würde ganz gerne mal wieder ins Holsteinstadion gehen. Ich würde ganz gerne mal wieder vor Anpfiff die Denke Drans hören mit keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein, nur Holstein. Etwas wackelig in der Rangabfolge, aber ansonsten, also textlich, rhythmisch gesehen, aber ansonsten doch auch aussagestark. Ja, ich wäre ganz gerne mal wieder im Holsteinstadion, weil mich das auch so an meine letzten Reporter-Einsätze erinnert. Und doch, 1 Holsteinstadion, sage ich jetzt einfach mal. Und du?
Ja, bei mir wäre das Äquivalent das Millerntor-Stadion. Da bin ich gerne, da gehe ich auch hin, wenn ich nicht als Reporter arbeite. Das ist, finde ich, sowieso ein sehr, sehr schönes Stadion und der Verein gefällt mir auch ausgesprochen gut. Also dein Holstein-Kiel wäre mein, FC St. Pauli wäre mein Millerntor-Stadion.
Ja, ich glaube, ich hätte jetzt auch an 2 auch Millerntor-Stadion gesagt, weil das wiederum mein letzter Platz war. Sage ich jetzt vielleicht mal nicht, sondern ich sage, ich wäre ganz gerne mal wieder im Stadion von Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig.
An der Hamburger Straße.
Genau, weil ich wiederum so meine ersten Gehversuche beim NDR als Reporter häufig, das war so damals die Zeit, als Eintracht Braunschweig gerade in die erste Liga aufgestiegen war. Übrigens, das war jetzt neulich, hat sich das wieder gejährt, dieser Freistoß damals von Damir Vrančić in Ingolstadt, damals, als er diesen entscheidenden Freistoß versenkte, oben rechts rein. Und das fand ich übrigens total witzig, nur ein ganz kleiner Schlenker, der ist inzwischen Mathelehrer, Damir Vrančić. Der war übrigens, den habe ich damals mal zum Interview gehabt, das war so der Einzige, der hatte so einen uralt Knochen als Handy, hat sich überhaupt nichts aus dem Geld gemacht, kam immer mit dem Fahrrad. Oder
hatte also keinen Taschenrechner auf dem Handy?
Oder
als Mathelehrer muss man doch immer einen Taschenrechner bei sich haben.
Genau, mit dem Abakus kam er da, mit dem Abakus, hatte Dauerkarte für den Abakus, der ihn dann mal abgesetzt hat. Und er hat immer fleißig, das hatte mir damals die Pressesprecherin auch gesagt, hat immer ganz viel gelesen, vornehmlich so den Spiegel und so und andere Literatur, war hoch interessiert. Kam mit einem alten Opel Corsa oder mit dem Fahrrad zum Training, alter Knochen als Handy und inzwischen Mathelehrer, Damir Vrančić. So, in Braunschweig wäre ich ganz gerne mal wieder, weil die Stimmung einfach immer ganz besonders war an der Hamburger Straße.
Bei mir wäre es das Bochumer Ruhrstadion, das inzwischen ja auch einen anderen Namen hat. Ich finde, das ist eines der schönsten Stadien in Deutschland an der Kastropper Straße, wenn die Vereinshymne Bochum von Herbert Grönemeyer läuft, die Musik die Musik an der Einstelle des Refrains runtergepegelt wird und die Fankurve mitsingt, auch wenn da nur 11.000 oder 12.000 Leute sind. Das Bochumer Ruhrstadion finde ich extrem charmant. Ist so ein richtig alter, schöner alter Betonklotz aus den 70er Jahren, ohne Schnickschnack, ohne Shishi. Ich mag nicht diese 50.000 Mann Hochglanzarenen, die alle gleich aussehen. Bochum finde ich sehr, sehr gut. Würde ich gerne mal wieder hin, war ich lange nicht mehr.
Finde ich gut. Auf Platz 3 bei mir, und ich möchte noch einfach mal ganz kurz dazu sagen, das hat jetzt nichts mit Sympathien zu tun, nicht, dass jetzt irgendwie die Hannover 96, wenn sie mit Braunschweig und so, ne? Sondern einfach nur so, weil das so persönliche Erlebnisse sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beruflich noch nie im Dortmunder Westfalenstadion, was ja inzwischen schon längst Signal Iduna Park heißt. Und deswegen würde ich ganz gerne sagen, ich war einmal mit einer Truppe, da habe ich noch damals studiert, da sind wir, wie man das früher so gemacht hat, morgens gefühlt um 5 losgefahren, dann mit Sechserträger Bier in der letzten Reihe sich gemütlich warm getrunken und dann abends irgendwie wieder nach Hause gefahren. Da war ich mal im Dortmunder Westfalenstadion. Das war auch das letzte Mal und da würde ich ganz gerne mal wieder hin.
Bei mir ist es die alte White Hart Lane in London, Tottenham Hotspur, die spielen ja inzwischen auch in einem milliardenteuren Stadion. Die alte White Hart Lane, ich habe früher immer mit einem Kumpel auch so zum Boxing Day Fußballtouren nach England gemacht, da reden wir jetzt über die Jahre 2003, 4, 5 und die White Hart Lane war stimmungsvoll, ein fantastisches Stadion. Man hat sich da in so einem kleinen Pub so ein bisschen in Stimmung getrunken, dann ging man mit in Anpfiff rein, die letzten Leute haben gerade ihre Plätze belegt und du hast dich gefragt, boah, ey, geht das hier gleich mal los? Und dann mit Anpfiff, wenn die Mannschaft reinkam, war das ganze Stadion on fire und da wurde aus jeder Ecke angefeuert und die eine Tribüne hat die andere Tribüne mitgerissen. White Hart Lane, ich habe irgendwie die Tottenham Hotspur dadurch auch lieb gewonnen. Es war eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass wir uns für Spiele der Spurs entschieden hatten. Wir haben Karten bekommen für die White Hart Lane. Wir waren auch mal beim FC Chelsea und ich habe auch schon mal Spiele beim FC Fulham gesehen, aber gut, gegen Chelsea hat man ja, für Chelsea hat man wegen Abramowitsch nicht so viele Sympathien übrig, aber Tottenham habe ich seitdem immer extrem verfolgt und die alte White Hart Lane werde ich aber nie wieder sehen, die gibt es nicht mehr, aber ein tolles Stadion.
Das ist etwas, was ich auch noch auf der To-Do-Liste, wie sagt man, so eine Bucket-List habe. Ne? Mal, ich war noch nie in England im Stadion.
Großer Fehler.
Muss man wirklich mal gemacht haben.
Ändere das.
Das mache ich, wenn es irgendwann wieder losgeht. Ich sage an 2... Und zwar deshalb, weil ich die Stimmung da auch mal ganz besonders finde. Ich würde ganz gerne mal wieder, jetzt werden natürlich die Dortmund-Fans mir an die Gurgel springen, ich würde ganz gerne mal wieder nach Gelsenkirchen. Ich finde, diese Stimmung ist da schon auch einfach wirklich ganz besonders. Und ich meine jetzt,
Steigerlied kommt.
Ja, ich finde, also genau, ich finde das so, ich mag das total gerne. Man muss ja nicht alles teilen. Ich bin auch wirklich kein großer, sage ich auch ganz ehrlich, kein riesengroßer Schalke-Sympathisant. Aber was ich total mag, ist, wenn diese alte Fankultur noch so richtig ausgelebt wird. Du steigst da an der Straßenbahnhaltestelle aus und da gibt es dann wirklich noch dieses Pärchen, das diese DSF-Stadionjacke anhat, so ein Sitzkissen mit S04-Emblem drauf, die Kutte wird da noch getragen, beide trinken so 0,5
Fofohila.
Beide trinken 0,5 Feltins.
Rotzbremse im Gesicht. Also bei ihm, nicht bei ihr. Nein, das ist wirklich so.
Ja, das ist genau so. Und das Geile ist auch so.
Bang, boom, bang findet da jedes zweite Wochenende statt. Die Charaktere, bang, ja. Boom, bang, 1999, glaube ich, entstanden. Bin ich voll bei dir.
Ja, und ich weiß es noch damals, da bin ich dann auf dem Parkplatz da gefahren, als Reporter da gewesen. Und weiß nicht, während du beim Hamburger SV irgendwie mittlerweile 7,50 Euro für einen Parkplatz bezahlst du dann nichts. Und ich habe dann irgendwie mal jemanden gefragt, sie haben gesagt, so hier, ich finde das ja schon sensationell, dass euer Parkplatz hier nichts kostet. Und dann sagt er so, jo, wieso, was, so hat er es nicht gesagt, aber so sinngemäß, so ja, was kostet das denn bei euch? Ich habe gesagt, bei uns, also in Hamburg zum Beispiel 7,50 Euro, dann hat er so ganz ernsthaft zu mir gesagt, wird man von mir jetzt hier 7,50 Euro fürs Parken verlangen, dann würde ich ihm gleich ein paar auf die Fresse hauen. So, das war irgendwie so die Antwort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ehrlichkeit, die finde ich wirklich cool, deswegen würde ich gerne auch mal wieder nach auf Schalke.
Aber ich finde das Stadion, wenn du da von draußen, wir kennen ja auch den Pressebereich, reingehst, das sieht aus wie ein großes Einkaufszentrum. Die VIPs werden hofiert, dieser riesengroße Glaskasten. Ich finde, die Leute, die wir gerade beschrieben haben, der Kuttenträger mit seiner Fukuhila, seinem Bart, der das alte Parkstadion noch kennt, der wahrscheinlich 2001 live dabei war, als Rollo Fuhrmann, unser Freund des Podcasts Schalke 04, für 4 Minuten zum Meister gemacht hat, der passt da so gar nicht rein. Das ist so paradox, diese Welt. Der Kuttenträger in dieses Hochglanzstadion. Und das ist, finde ich, das spiegelt den ganzen Widerspruch wieder, für den der FC Schalke 04 in seiner Geldverbrennungszeit steht, mit Gazprom als Hauptsponsor, mit dem Fleischbaron aus Reda-Wiedenbrück, mit Clemens Tönnies als Aussichtsratsvorsitzenden. Ich finde Schalke komisch. Ich finde Schalke wirklich komisch. Aber ist völlig wertfrei. Du kannst ja Stadien nennen, die du willst. Ich würde als viertes und vorletztes Stadion den Celtic Park in Glasgow nennen. Mhm. Eine fantastische Stimmung. Ich bin, jetzt muss ich mir überlegen, wann war das denn? 2018, da waren die European Championships. Da habe ich über Schwimmen berichtet. Das war so eine Art Europameisterschaft in vielen verschiedenen parallel stattfindenden Sportarten. Und die haben halt in Glasgow hauptsächlich stattgefunden. Einige
die Leiter
andere,
in Berlin, ne?
Genau, Leichtathletik in Berlin, Wasserspringen in Edinburgh beispielsweise, ja. Aber Schwimmen und auch einige andere Sportarten wie Radsport und Rudern fanden in Glasgow statt und parallel hat sich Celtic Glasgow durch die Champions League Qualifikationsrunden gequält und hatte, ich weiß nicht mehr, welche Runde es war, ein Heimspiel gegen AEK Athen. Wir waren da, die Stimmung war in diesem ja doch noch relativ frischen Wettbewerb in dieser frühen Phase, letztlich hatte Celtic auch die Qualifikation verpasst, die war unfassbar gut und ich hätte mal Bock auf ein Celtic-Heimspiel, in dem es so richtig prestigeträchtig zur Sache geht gegen die Rangers. Ich hätte mal Lust
Old
auf...
Firm.
Ja, hätte ich total Bock drauf.
Ja, so. das würde ich übrigens auch gerne nochmal erleben. Und dann läuft natürlich, welcher Song läuft natürlich beim Einlaufen? Simply the Best von Tina Turner.
Bei Celtic Glasgow?
Bei den Rangers meine ich, wenn die...
Ja, ich würde zu Celtic, Heimspiel Celtic. Ich will dahin, wenn die gegen die Rangers spielen. Kannst du mir zu Weihnachten schenken, wenn du mir einen Gefallen tun willst?
Mache ich.
Ganz bescheidener Wunsch von mir.
Schreibe ich auf die Liste. Du kannst dir ja alles wünschen, Michael, aber ob der Weihnachtsmann das auch wirklich bringt, das ist die andere Frage. Aber vielleicht bist du ja artig, weil die Wichtel, weißt du ja, die gucken immer überall zu. Und wenn ich die Nummer 1 auswählen sollte, was ich ja tun möchte, dann ist
oder die Nummer 5, also das fünfte Stadion.
Das fünfte Stadion. Ich würde sagen, dann ist es doch mal, das war auch wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, was noch nachhalt. Das war wirklich cool. Barca.
Ja.
Barcelona, da war ich mal. Und zwar habe ich mal irgendwann, das ist schon echt inzwischen lange her, mal ganz alleine Urlaub gemacht und dann bin ich nach Barcelona geflogen. Bin ich für ein paar Tage nach Barcelona.
Kann ich total verstehen.
Ja, und da habe ich da
Weltstadt,
außerhalb,
Weltklasse.
Ja genau, so ein bisschen außerhalb der Stadt gewohnt, in so einem Barcelona sehr teuer, aber in einem relativ günstigen Hotel. Und dann bin ich immer zu Fuß da über Barceloneta und so in die Innenstadt gepilgert, da wo der Columbus auch steht. Das ist ja im Prinzip Anfang oder Ende, je nachdem von wo man kommt. Von den
La Rambla,
genau. Las Ramblas, oder? Egal.
Auf jeden Fall, beide dasselbe.
Wir meinen dasselbe. Und dann war damals eben dann auch noch ein Spiel des FC Barcelona. Und dann bin ich da mit den Öffis hingefahren, ohne Maske damals noch. Und dann weiß ich nämlich auch noch, und das war schon ohnehin so, dass ich dachte, oh, das ist natürlich, muss man ein bisschen aufs Geld gucken. Und dann dachte ich so, ja, da musst du dir jetzt nicht irgendwie ein großes Ticket für buchen, bin ja sowieso alleine, da wirst du schon noch eins bekommen. Die haben, glaube ich, gegen Levante gespielt damals. Also auch nichts Großes. So, und dann komme ich da an. Und dann hieß es, so, jetzt sind noch 2 Ringe frei. Einmal der zweitdichteste am Spielfeld und einmal der am weitesten weg war. Und der am weitesten weg war, glaube ich, sollte 80 Euro kosten und der am zweitdichtesten dran war, sollte 120 Euro kosten. Also beides eigentlich, womit ich überhaupt nicht gerechnet
hätte.
Hätte
ich die 120 genommen.
Genau, und das bei mir war das so. Ich dachte so.
Du hast die 80 genommen.
Nee, Sparfuchs. Nee, du gehst da hin und dachte ich so, ja, aber so teuer wird ja so eine Karte da nicht sein. Vor allen Dingen, wenn da 100.000 reinpassen, dann wirst du ja nicht irgendwie 120 Euro für eine Karte bezahlen müssen. So, und dann genau once in a lifetime Ding, habe ich gesagt, so komm, in Anführungsstrichen, scheiß drauf. Eigentlich hatte ich das Geld nicht mehr eingeplant, aber dann habe ich das gemacht. Und ich weiß jetzt nicht mehr das Ergebnis, aber ich meine wirklich, Barcelona hat 7-0 gewonnen und Messi hat 4 Tore geschossen vor den Augen. Und dieses ganze Stadion, das denn da erste diese Musik da spielt mit Barca, Barca, ha, 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 so sinngemäß. Und dann noch diese langgezogenen Messi-Rufe. Messi.
Messi.
Ah, das ist, und das Stadion, das war, glaube ich, Saisoneröffnung damals. Das Stadion war wirklich fast ausverkauft. Das war sensationell. Und das war übrigens die erste Saison, in der Neymar dann auch noch dahin gegangen ist.
Witzig, habe ich auch ein Erlebnis. 2013, ich habe das Ablösespiel von Neymar, der Wechsel der vom FC Santos zum FC Barcelona, habe ich auch gesehen. Und weil du gerade von den teuren Tickets gesprochen hast, das war im Sommer irgendwie Vorbereitungsspiel. Die Brasilianer sind halt dann nach Barcelona geflogen. 35 Euro habe ich bezahlt für einen billigen Platz. Das Stadion war nicht ganz voll, aber 80.000 werden es wohl auch gewesen sein. Viele, viele Touristen damals im Juli oder so, die natürlich auch die Gelegenheit nutzen wollten, um mal ein Spiel des FC Barcelona im Camp Nou live zu sehen. Wie gesagt, 35 Euro, es ging 8-1 aus. Barcelona hat gewonnen gegen den FC Santos. Und ich war auch mal da bei dem Champions-League-Spiel von Werder Bremen. Hat Ronaldinho noch gespielt und
das war ein geiles Spiel, das weiß ich auch noch.
Aber auch privat, da habt ihr im Gästekontingent eine Karte gesichert und das war so ein Fernglasplatz. Ne? Also Ronaldinho war so groß wie eine Ameise von meinem Platz aus. Ich konnte schön über die Tribüne die Stadt sehen oder die dunklen Lichter, aber ich konnte vom Spiel, also die Spieler konnte ich die Rückennummer nicht lesen. Es war ganz weit weg. Und das war ein bisschen knapper. Barcelona hat, weiß ich nicht mehr, 2-1, 3-1 gewonnen oder so. Meine Nummer 5, ich mach's
bitte,
kurz.
Ja.
Anfield Road, Liverpool.
Ja.
Muss ich nicht sagen, warum. Gänsehaut, da war ich mal bei einem unbedeutenden Spiel. Das war die erste Saison von Jürgen Klopp. Er hatte den Verein ja in der laufenden Saison übernommen. Liverpool gegen Newcastle United, irgendwie 35., 36. Spieltag in der Premier League. Für Liverpool ging es eigentlich um nichts mehr und Newcastle kämpfte um den Klassenerhalt. Die Stimmung war flau. Wir saßen dichter an der Gästekurve dran, zum Glück, denn die Newcastle-Fans haben 90 Minuten supportet und die Liverpool-Fans haben You'll Never Walk Alone gesungen und haben beide Tore bejubelt und die waren schon so im Sommerpausenmodus. Da würde ich auch gerne mal ein Spiel sehen, ähnlich wie bei Celtic Glasgow, wenn richtig viel auf dem Spiel steht.
Das machen wir mal zusammen und dann kleben wir so einen schönen Anstoßsticker draußen auf die Messing-Statue von Jürgen Klopp.
Aber vorher machst du noch den dritten Umschlag auf, da ist auch.
Ach, das soll ich auch noch machen?
Ja, genau. So,
und dann machen wir auch noch in dieser Folge.
Ja,
wunderbar. Also noch ein Umschlag mit einer weiteren Überraschung. Der eine überrascht den anderen. Guck mal, das sind so viele Überraschungen. Also in der nächsten Folge, in der nächsten regulären Folge, gibt es dann auch wieder etwas und da steht drauf Tabelle.
Genau, weil wir alle gar nicht mehr wissen, wo sind wir eigentlich? Wer ist gerade erster? Ja, gemein wäre es, wenn ich jetzt sagen würde.
Ich soll sie erzählen.
Ja, aber du darfst sie vorlesen. Du darfst die Tabelle wie ein Nachrichtensprecher vorlesen.
Okay.
Das ist ja auch eine Win-Win-Situation. So erfahren wir mal wieder, wie es in der Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga nach 25 gespielten Spieltagen aussieht. Und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wir machen uns nichts vor. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist Elfter? Ich müsste auf diese Tabelle gucken, aber wer Elfter ist und auch die anderen 17 Plätze, das erzählst du uns jetzt. Die Tabelle, trag sie vor, als würdest du Sportnachrichten im Radio vorlesen.
Du weißt ja, wie der Bruder von Elvis heißt, ne?
Elvis.
Zwölvis.
Ja.
So, meine Damen und Herren, und nun zur Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga. Erster ist der Meister und Pokalsieger Bayern München. Auf Platz 2 steht Borussia Dortmund. Den dritten Platz nimmt ein RB Leipzig. Vierter ist Borussia Mönchengladbach. Auf Platz 5 Bayer Leverkusen. Sechster FC Schalke 04. Auf Platz 7 der VfL Wolfsburg. Achter SC Freiburg. Auf Platz 9 Hoffenheim. Platz 10 Aufsteiger 1. FC Köln. Platz 11 Aufsteiger der 1. FC Union Berlin. Auf Platz 12 wird in der Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt geführt. 13. Hertha BSC. 14. Augsburg. Auf Platz 15 Mainz. Auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht Fortuna Düsseldorf. Vorletzter ist 17. Werder Bremen und 18. ist Aufsteiger Paderborn.
Schönen Dank dafür.
Wer hat das gemacht?
Das hast du gut gemacht. Das ist wie ein Tagesschausprecher in den 80er Jahren.
Und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann habt ihr wirklich den Anstoß nicht gehört.
Aber schön, dass ihr dabei gewesen seid.
Finde ich auch.
Die Tabelle fragen wir nächste Woche ab. Das Gute ist, sie wird sich nicht verändert haben. Und gut ist auch, wir erscheinen nächste Woche auf jeden Fall wieder. Mindestens einmal, vielleicht sogar siebenmal. Wer weiß.
Wer weiß. Aber möglicherweise auch nur einmal. Aber möglicherweise auch zweimal.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören mit Lukas Kwasniok, ein wirklich sehr interessanter Gesprächspartner. Und wir haben den einen oder anderen schon in die Patronenfächer gepackt und jetzt in den nächsten Folgen drücken wir dann auf Abzug.
So machen wir das. Wir überraschen euch mit weiteren Gästen. Ich überrasche Fabian Wittke mit allen möglichen Fußballtabellen in den nächsten Wochen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Resttag. Genießt trotz der Corona-Krise den Alltag, so gut es geht. Bleibt gesund. Bis bald.
Instagram, Anstoß und tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.